SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Wertewandel. Warum gestern böse war, was heute gut ist. Von Gabor Pahl.
Wir haben halt den Tag miteinander verbracht, haben viel gesprochen über die Vergangenheit, was wir so erlebt haben, und das war wirklich ein schöner Tag. Wir haben uns gut verstanden und Fotos haben wir uns angeguckt. So.
Ich bin dann wieder nach Hause gefahren, in Schwarzwald, wo ich gewohnt habe, und wir haben dann öfters telefoniert, und ich bin dann noch mal für eine Woche noch mal hierher gekommen und habe dann auch die Kinder kennengelernt, und das war eigentlich dann die Woche, wo es ja gefunkt hat irgendwie. Also wo man dann gemerkt hat, hoppla, hier ist mehr. Es sind halt Gefühle da, die in einer normalen Bruder-Schwester-Beziehung nicht sein könnten oder dürften.
Wie es halt so ist, du triffst einen fremden Mann, du merkst, da ist eine Ebene da, du verstehst dich blind und verliebst dich wie jedes andere Paar genauso.
Petra und Dirk leben in der Nähe von Dresden, in einer geräumigen Wohnung mit einem Hund und 5 Kindern, von denen 2 bereits erwachsen sind. Sie ist Mitte 40, er Mitte 30. Die Kinder stammen aus Petras erster und einziger Ehe. Denn selbst wenn sie wollte, dürfte sie Dirk, ihren neuen Partner, nicht heiraten. Denn er ist ihr 10 Jahre jüngerer Halbbruder. Ihre richtigen Vornamen sind auch nicht Dirk und Petra. Bis auf Weiteres möchten sie noch anonym bleiben. Sie haben einen gemeinsamen leiblichen Vater. Petra ist 5 Jahre alt, als ihr Vater die Familie verlässt, den Kontakt abbricht, eine andere Frau kennenlernt. Mit ihr bekommt er weitere Kinder, darunter Dirk. Dirk und Petra wachsen so getrennt voneinander auf und lernen sich erst kennen, als Dirk sich über das Internet auf die Suche nach seinen 2 Halbschwestern begibt, von denen er bis dahin nur wusste, dass es sie gibt. Seine Recherchen führen ihn zunächst zu Petras Schwester.
Also ich muss vorher sagen, dass meine Schwester mich halt angerufen hat und mir gesagt hat, dass ich einen Halbbruder gemeldet hätte und ob sie eine Nummer geben könnte. Und habe ich gesagt, ja, es wäre kein Problem. Und dann haben wir ein paar Mal miteinander geschrieben und dann hat er mir geschrieben, ob wir telefonieren könnten. Dann habe ich halt gesagt, ja, wenn du dich traust. Und so kamen eigentlich so die ersten Gespräche zustande und dann haben wir uns das erste Mal gesehen im Sommer 2011.
Juristisch ist die Sache klar. Dirk und Petra dürfen zwar eine Beziehung haben, aber nicht miteinander schlafen. Sonst droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren.
Das Strafrecht spiegelt hier das jahrhundertealte Inzest-Tabu. Es findet sich schon im 3. Buch Moses.
Niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen.
In der heutigen Form existiert das Verbot der, wie es einst hieß, Blutschande seit fast 150 Jahren. Doch das Alter einer ethischen Norm allein ist noch kein Argument. Immerhin waren im 19. Jahrhundert auch Kolonialismus und Sklaverei noch salonfähig. Vor 50 Jahren war es noch gang und gäbe, Menschen nach Rassen zu kategorisieren und Kinder mit Schlägen zu züchtigen. Schwule Beziehungen waren verboten und Männer durften ihren Frauen verbieten zu arbeiten. Hier hat sich im ethischen Wertekonsens viel verändert.
An der Ächtung der Geschwisterliebe dagegen wurde bislang nicht gerüttelt.
Also wo mein Halbbruder halt ins Leben trat, dann ging das Programm eigentlich wirklich los. Also wir sind dann bedroht worden, das wurde rumerzählt, in welcher Beziehung wir eigentlich stehen im kleinen Ort. Und ich würde Drogen nehmen und ich würde den Haushalt verlottern lassen und mich um die Kinder nicht kümmern. Jeder, der dich irgendwo tyrannisieren will und macht eine Anzeige und du musst zur Polizei, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen dich. Also es ist kein entspanntes Leben.
Den Fall von Dirk und Petra hat der eigene gemeinsame Vater zur Anzeige gebracht. Sie wurden polizeilich vorgeladen, am Ende wurden die Ermittlungen eingestellt. Ihr Anwalt wiederum brachte Petra und Dirk allerdings auch in Kontakt mit dem Deutschen Ethikrat. Der befasste sich ohnehin gerade mit dem Thema.
Ja, sehr geehrte Mitglieder des Ethikrates, liebe Gäste des Ethikrates, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen öffentlichen Sitzung.
November 2012, öffentliche Anhörung in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Es geht um das Stichwort Inzestverbot, aber ich möchte das gleich präzisieren. Es geht natürlich nicht um den gesamten Bereich des Inzestverbotes, sondern nur um den einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen volljährigen, einwilligungsfähigen leiblichen Verwandten.
Zu jenem Zeitpunkt waren rund ein Dutzend solcher Fälle in Deutschland bekannt. Ausnahmslos waren die Geschwister getrennt voneinander aufgewachsen und haben sich erst als Erwachsene kennengelernt. Nun, im Anschluss an die Begrüßung durch die Ethikratsvorsitzende Christiane Wopen, beleuchten Experten die verschiedenen Aspekte des Themas. Die kulturhistorischen.
Der europäische Hochadel, da begann ja die Verlobung der Kinder untereinander zum Teil schon mit 2 oder 3 Jahren. Und ob das die Cousine war oder der Onkel oder der Neffe, war im Grunde vollkommen irrelevant, denn diese Eheschließungen sind meistens.
Die humangenetischen.
15-16% von Fehlbildungen, plötzlicher Kindstod, dann unspezifische schwere Intelligenzminderung bei etwas über 10%, andere Störungen.
Wozu und die juristischen.
Würde ich zu dem Schluss kommen, die Mehrheit der Bevölkerung auf dieser Welt lebt ohne Inzeststraftatbestand. Und im Übrigen ganz gut, wenn man sich die Lage ansieht.
Viel Stoff also, mit dem sich die Ethikratsmitglieder auseinandersetzen mussten. Auf die öffentliche Anhörung mit den Experten folgt ein nicht öffentlicher Teil.
Diesmal kommen auch Dirk und Petra als Betroffene zu Wort. Wobei Dirk diesen Ausdruck Betroffener nicht mag.
Das klingt immer so, als hat man eine Krankheit, finde ich. Also ich fühle mich nicht betroffen. Das ist, ich liebe eine Frau, ja. Das ist aber, das hat ja mit betroffen nichts zu tun. Ich liebe halt eine Frau wie Millionen Menschen auch.
Eine knappe halbe Stunde antworten Dirk und Petra auf Fragen der Mitglieder des Ethikrats.
Also das war das, einfach mal dort auch dem Ethikrat zu zeigen, hier, so sieht ein Paar aus. Wir sind normale Menschen, wir gehen normal arbeiten, wir verdienen unser Geld. Also,
ja. Wir kümmern uns um unsere Kinder. Ja. Wir haben einen normalen Alltag, wir haben genauso Sorgen wie jedes andere Paar genauso. Wir sind genauso glücklich.
Der Inzestparagraf verbietet, streng genommen, nicht die Beziehung zwischen Geschwistern als solche. Er verbietet lediglich den Beischlaf. Damit ist juristisch der vaginale Geschlechtsverkehr gemeint. Andere Formen der Sexualität verbietet er nicht. Selbst der Analverkehr zwischen Brüdern wäre nicht strafbar. Verboten sind also nur solche sexuellen Handlungen, aus denen Kinder hervorgehen. Kein Zufall, meint Michael Wunder. Er hat im Ethikrat die Arbeitsgruppe zum Inzestverbot geleitet.
Alle juristischen Experten, die sich mit der Geschichte dieses Paragraphen auseinandergesetzt haben, sagen ja auch und können nicht leugnen, dass er einen eugenischen Hintergrund hat, also die Verhinderung von möglicherweise genetisch belasteten Kindern. Und wir haben ihn sozusagen aus Tabuisierungsgründen und aus anderen Gründen offensichtlich in die Jetztzeit hinübergeschleppt, weil es ist natürlich ein Thema, was in gewisser Weise sehr unangenehm und für viele Menschen auch befremdlich bis eklig ist. Zugegeben, das war auch für uns im Ethikrat neu, sich so intensiv damit zu beschäftigen.
Der Ethikrat hat sich deshalb die Frage gestellt, was wird mit dem Inzestverbot wirklich geschützt und was verhindert? Sexueller Missbrauch und Vergewaltigung sind ohnehin strafbar, ob in der Familie oder außerhalb. Dafür braucht es kein gesondertes Inzestverbot. Dass Geschwisterinzest seit der Antike tabuisiert ist, auch das ist aus Sicht von Michael Wunder kein hinreichender Grund, ihn unter Strafe zu stellen. Ebenso wenig die Tatsache, dass aus einer inzestuösen Beziehung mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Kinder mit Erbschäden hervorgehen.
Es ist nicht zu leugnen, dass Kinder aus Inzestbeziehungen ein höheres genetisches Risiko haben. Aber vergleichen Sie es bitte mit der Diskussion. Paare, die wissen, dass sie beispielsweise Mukoviszidose betroffen sind, haben ein Anrecht auf Beratung, aber keinesfalls kann der Staat in irgendeiner Hinsicht ein Zeugungsverbot aussprechen. Das ist sozusagen das No-Go in jeder Pränataldiagnostikdebatte und wir können nicht in der Inzestdebatte ein Argument wiederbeleben, was wir Gott sei Dank in der Humangenetik überwunden haben. Man kann nur sagen, dass man gucken muss, was ist noch ein positiver Grund für diesen Paragraphen und das ist nur das Argument des Schutzes der Familie.
Wenn es aber, wie im Fall von Dirk und Petra, eine gemeinsame Herkunftsfamilie nie gegeben hat, dann gäbe es keinen Grund, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einzuschränken.
Sehr geehrte Damen und Herren Journalisten, liebe Kollegen.
24. September 2014. Der Ethikrat verkündet das Ergebnis seiner Beratungen.
Die Mehrheit des Ethikrates empfiehlt dem Gesetzgeber eine Aufhebung des strafrechtlichen Verbots einvernehmlichen Inzests unter erwachsenen Geschwistern.
Erläutert Christiane Wuppen und fügt hinzu.
Von allen Stellungnahmen, die der Deutsche Ethikrat bislang vorgelegt hat, ist diese die erste, die unmittelbar an ein gesellschaftlich tief verankertes Tabu rührt. Ein solches oft über Jahrhunderte geronnenes Tabu in eine vernünftige und auf Argumente gegründete Debatte zu überführen, ist enorm anspruchsvoll und verlangt von jedem Einzelnen eine hohe Bereitschaft zu rationaler Auseinandersetzung und kritischem Hinterfragen.
Doch sind ethische Normen überhaupt ein Ergebnis vernunftgesteuerter Abwägungen? Viele moralische Urteile beruhen offenbar weniger auf rationalen Argumenten als auf emotionalen Impulsen, meint der Stuttgarter Philosoph Jörg Fingerhut und belegt das mit einem Experiment, das amerikanische Psychologen durchgeführt haben. 2 Dutzend Testpersonen, die meisten davon Studierende, sollten eine fiktive Geschwisterliebe beurteilen.
Da wurde ein Inzestbeispiel beschrieben. Also Studenten mussten sagen, finden sie das moralisch verwerflich oder nicht, und mussten Gründe angeben, sozusagen, warum sie das moralisch verwerflich finden. Und da ging es um einvernehmlichen Inzest.
Zunächst äußerten die Versuchspersonen die bekannten Argumente, etwa die erhöhte Wahrscheinlichkeit von erbgeschädigten Nachkommen. Die Versuchsleiter haben daraufhin den Fall so modifiziert, dass diese Argumente keine Rolle spielen. So würde das fiktive Inzestpaar sicherheitshalber gleich 2 Verhütungsmethoden anwenden.
Und es wurden dann sozusagen stückchenweise von den Experimentatoren die Bedingungen rausgenommen, die sozusagen die anderen als Gründe angaben. Und trotzdem blieb eben die moralische Verurteilung bestehen. Und das ist eben sozusagen ein Grund zu sagen, es scheinen nicht die rationalen Argumente zu sein, die sowas wie Moral begründen. Es scheinen irgendwie wirklich emotional grundlegendere Strukturen zu sein, die da zum Anschlag gebracht werden.
Mit anderen Worten, Inzest gilt vielen als unmoralisch, weil schon allein die Vorstellung abstoßend ist.
Petra und Dirk haben diese Ablehnung am eigenen Leib erfahren.
Ich wurde dann halt telefonisch bedroht, dass ich verschwinden soll und abhauen soll, sonst passiert mir was oder die Kinder kommen ins Heim oder meine Partnerin verliert die Kinder und ich wurde dann auch verfolgt, dass mir halt immer irgendwelche Autos tagelang hinterhergefahren sind. Und das war eigentlich dann ja nicht besonders schön. Meine Eltern sozusagen, also wenn man das Eltern nennen kann, wir haben Briefe geschrieben, die wirklich unterste Kanone waren und auch bedroht und angezeigt und das war heftige Zeit.
Die Debatte um den Geschwisterinzest ist die Momentaufnahme einer Situation, in der sich möglicherweise ethische Maßstäbe gerade verschieben. Die Lockerung des Inzestparagraphen ist bisher nur eine Empfehlung des Deutschen Ethikrats. Eine politische Mehrheit hat er damit noch nicht erreicht. Der Pressekonferenz folgte zunächst Empörung.
Wie krank seid ihr eigentlich?
Kommentare auf der Facebook-Seite des Ethikrats.
Bekommt ihr für eure Drecksideen auch noch Geld aus dem Steuersäckel? Unfassbar, die Perversität in diesem Land.
Der Ethikrat gehört ins Gefängnis.
Wir haben damit natürlich ein Thema aufgegriffen, das ein Tabu berührt. Und immer, wenn das der Fall ist, ist nicht die erste Reaktion, oh, jetzt müssen wir uns mal zurücklehnen und mal nachdenken und schauen, sondern es kommen dann oft auch ganz impulsive Reaktionen. Ja, man kann tatsächlich in diesem Fall sagen, unter der Gürtellinie. Aber dem muss man sich natürlich auch aussetzen, wenn man ein solches Thema anpackt und darauf sich vorbereiten.
Unmittelbar nach der Empfehlung des Ethikrats wurde Justizminister Heiko Maas gefragt, ob das Inzestverbot jetzt gelockert werde. Doch der sah keinen Handlungsbedarf.
Das ist ja verständlich, dass er so reagiert, denn das ist ein unbequemes Thema. Das ist ein gutes Recht. Vielleicht sieht das das Parlament oder irgendein Nachfolger von ihm irgendwann anders. Und ich bin mir sicher, dass dann auch auf diese Stellungnahme wieder zurückgegriffen wird, weil sie einfach gut aufarbeitet und gut begründet, womit wir es zu tun haben.
Ethische Werte wandeln sich langsam, wie viele Beispiele zeigen. 1893 führte Neuseeland als erster Staat das Frauenwahlrecht ein. In Kuwait dauerte es bis 2005. Gibt es überhaupt ein einheitliches Muster beim Wandel gesellschaftlicher Normen? Wenn der Ethikrat jetzt die Lockerung des Inzestverbots empfiehlt, passt das scheinbar in den langfristigen Trend. Seit den 1960er Jahren wurde die gesellschaftliche Sexualmoral im Großen und Ganzen immer liberaler. Vorehelicher Sex ist heute kein Anlass mehr für öffentliche Empörung. Der alte Kuppelei-Paragraph längst aus dem Strafrecht gestrichen. Die einst anrüchige, wilde Ehe wirkt als Begriff fast schon nostalgisch. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit wird heute generell hochgehalten Und selbst die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, wird weitgehend als eine persönliche Entscheidung anerkannt. Ist also die Liberalisierung der große Trend des Wertewandels?
Ich glaube, dass, wenn man jetzt mal ganz grundsätzlich darüber nachdenkt, das Freiheitsstreben des Menschen sehr groß ist. Das Freiheitsstreben hat auch dazu geführt, dass Deutschland sich wieder vereinigt hat. Es führt in anderen Teilen der Welt dazu, dass Menschen auf die Straße gehen und sich für die Demokratie einsetzen. Und ich glaube aber auch, dass demgegenüber ein hohes Bedürfnis nach Geborgenheit besteht. Also diese Gleichzeitigkeit und manchmal auch sogar Ambivalenz von Freiheitsstreben und dem Bedürfnis nach Identifikation und Geborgenheit ist ein Spannungsverhältnis, aus dem sich, glaube ich, vieles erklären lässt, was gerade durch die ethische Bewertung neuer Entwicklungen dann Niederschlag in Regelungen findet.
Die gesellschaftlichen Moralvorstellungen sind keineswegs immer nur liberaler geworden, sondern manchmal auch strenger und restriktiver. Nämlich überall dort, wo die Schutzrechte anderer bedroht sind. Das fängt schon im Kleinen an. Wer einem Nichtraucher seinen Qualm aufzwingt, begeht heute schon eine moralische Grenzüberschreitung. Und nie zuvor wurde so viel über die Missstände der Tierhaltung gesprochen wie in den vergangenen Jahren. Noch bilden Vegetarier eine Minderheit. Aber vielleicht wird das Essen von Fleisch eines Tages genauso geächtet wie heute die Rassendiskriminierung. Auch in der Sexualmoral gibt es eine der Liberalisierung entgegenlaufende Entwicklung. Die von den 68ern propagierte Ideologie der freien Liebe war in den 1980er Jahren noch nicht verklungen, wie man auf manchen Parteitagen der Grünen erleben konnte.
Darum fordern wir als erstes Legalisierung aller zärtlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern, die gewaltfrei sind und auf freier Vereinbarung berufen. Drittens fordern wir die Abschaffung der Schulpflicht.
Das heitere Lachen am Ende dieser Aufnahme zeigt, ernst genommen wurde diese Gruppe zwar selbst von ihren Parteifreunden nicht, aber die Forderungen nach straffreiem Sex mit Kindern haben auch niemanden weiter empört. Nicht einmal außerhalb der Partei. Heute wäre das völlig anders. Warum? Vermutlich hat die Aufdeckung von Missbrauchsskandalen in der Kirche und der Odenwaldschule das Sichtbarmachen der Opfer zu einer Sensibilisierung beigetragen. Und die Grünen haben nun damit zu kämpfen, dass Äußerungen von vor über 30 Jahren an den moralischen Maßstäben von heute gemessen werden.
Wir entschuldigen uns deshalb nochmals bei den Opfern sexuellen Missbrauchs, die sich durch die grünen Debatten der 80er Jahre in ihrem Schmerz und ihrem Leid verhöhnt fühlten.
Wer Moral für eine Sache des gesunden Menschenverstandes hält, muss all diejenigen verteufeln, die in der Vergangenheit die Ideologie vom einvernehmlichen Sex mit Kindern auch nur tolerierten. Doch auch der gesunde Menschenverstand wandelt sich nun mal. Selbst der große Aufklärer Immanuel Kant war nach heutigen Maßstäben ein abgrundtiefer Rassist, wie vermutlich 90% seiner Zeitgenossen. Die Überlegenheit der weißen Rasse war damals schlicht Common Sense. Andererseits haben manche ethischen Wertvorstellungen tatsächlich über Jahrtausende Bestand. Wie die Gebote, nicht zu töten, nicht zu stehlen, kein falsches Zeugnis abzulegen. Warum ist das so?
Zwei Amerikaner reisen zusammen durch Italien. Sie sehen sich die David-Statue von Michelangelo an. Der eine, nennen wir ihn Adam, ist gefangen von der Schönheit der makellosen menschlichen Form. Der zweite, nennen wir ihn Bill, ist peinlich berührt angesichts des nackten Penis da in der Mitte. Frage: Welcher dieser beiden hat wohl eher George W. Bush gewählt? Wir alle wissen, es ist Bill.
Der US-Psychologe Jonathan Haidt in einem öffentlichen Vortrag. Haidt arbeitet an der Universität Virginia. Kaum einer hat die emotionalen Grundlagen moralischer Einstellungen experimentell so gründlich erforscht wie er. Und moralische Haltungen spiegeln sich in politischen Einstellungen. In jeder politischen Haltung kommt ein ethisches Menschenbild zum Ausdruck. Linke und Sozialdemokraten propagieren Werte wie Gleichheit, Solidarität mit Schwachen. Klassische Liberale dagegen betonen Individualismus, Freiheit und Eigenverantwortung. Doch all dies sind schon recht komplexe Konzepte. Jonathan Haidt hat versucht herauszufinden, Gibt es so etwas wie elementare ethische Basiskonzepte, die sich vielleicht sogar in allen Kulturen zeigen? Vielleicht sogar auch im Tierreich? Und er ist fündig geworden.
Wir nennen sie die fünf Grundpfeiler der Moral. Der erste ist Fürsorge. Als Säugetiere sind unsere Neuronen und Hormone so programmiert, dass wir mit anderen eine Verbindung eingehen und Mitgefühl empfinden, besonders für die Schwachen und Verletzlichen. Umgekehrt haben wir sehr starke Emotionen gegenüber Menschen, die anderen Leid zufügen.
Der zweite moralische Grundpfeiler ist Fairness bzw. Gegenseitigkeit, erklärt Haidt weiter.
Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.
Dieser Gedanke findet sich als moralischer Grundsatz in allen Kulturen. Selbst Affen handeln nach diesem Schema. Behandelst du mich gut, behandle ich dich auch gut.
Der dritte moralische Grundpfeiler ist Loyalität innerhalb der eigenen Gruppe. Man findet ein solches Gruppenverständnis zwar auch im Tierreich. Dort sind Gruppen aber entweder sehr klein oder sie beruhen ausschließlich auf Verwandtschaft. Nur bei Menschen findet man das Phänomen, dass sie sich auch als Mitglieder sehr großer Gruppen verstehen. Vor allem im Kampf und der Auseinandersetzung mit anderen Gruppen.
Wir gegen die. Ein Muster, das sich in Kriegen, im wirtschaftlichen Wettbewerb wie auch im Fußballstadion zeigt. In allen Kulturen gilt Loyalität und Solidarität als hohes Gut.
Der vierte Grundpfeiler ist Respekt vor Autoritäten, Ehrerbietung, das Aufrechterhalten von als natürlich empfundenen sozialen Ordnungen. Und die fünfte Basiskategorie basiert auf Vorstellungen von Reinheit. Hier geht es um jedwede Vorstellung, wonach man Tugendhaftigkeit dadurch erlangen kann, dass man kontrolliert, was man zum Beispiel mit seinem Körper anstellt. Die politisch Konservativen moralisieren vielleicht mehr das Sexuelle, andere machen das Gleiche mit dem Essen. Die Ernährung wird heutzutage zu einem extrem moralischen Thema und viel davon hat mit Vorstellungen von Reinheit zu tun, damit, was du freiwillig berührst oder in deinen Körper steckst.
Mitgefühl, Fairness, Loyalität, Respekt vor Autoritäten und gewisse Reinheitsvorstellungen. Diese fünf moralischen Basiselemente hat Jonathan Haidt also identifiziert, um festzustellen, wenn sich Moralvorstellungen ändern, was genau verändert sich? Er hat dazu Befragungen im Internet durchgeführt. Auf der Seite yourmorals.org können Nutzer aus aller Welt Fragen zu ihrer ethischen Einstellung beantworten. Es wird auch nach den politischen Einstellungen gefragt. Nach der Auswertung vieler 10.000 Nutzer zeichnet sich ab, Fürsorge und Fairness sind Werte, die von allen Menschen als sehr wichtig eingestuft werden. Gruppenloyalität und Respekt vor Autoritäten dagegen haben bei Konservativen einen weitaus größeren Stellenwert als bei Linksliberalen. Und das ist weltweit so.
Hier sind die Daten von Kanada, hier von Großbritannien, Australien, Westeuropa, Osteuropa, Lateinamerika, Ostasien und Südasien. In all diesen Ländern gibt es in der Gesellschaft keinen großen Dissens über die Bedeutung von Fürsorge und Fairness und darüber, dass es unethisch ist, anderen einen Schaden zuzufügen. Allerdings gibt es überall ein starkes Gefälle in Bezug darauf, ob Gruppenloyalität, Respekt vor Autoritäten und Reinheit überhaupt ethische Werte sind. Bei moralischen Debatten innerhalb von Kulturen geht es deshalb fast immer um diese Aspekte. Linksliberale sagen, lasst uns Vielfalt feiern, nicht die gemeinsame Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Sie sagen, lasst uns Autorität in Frage stellen. Und sie sagen, mischt euch mit euren Gesetzen nicht darin ein, was ich mit meinem Körper mache.
Bei den ethischen Verschiebungen der letzten 100 Jahre ist es ähnlich. An moralischen Prinzipien wie Mitgefühl und Gerechtigkeit hat sich im Grunde seit der Antike nichts geändert. Verschiebungen dagegen gab es bei den anderen drei Basiskategorien, etwa bei Vorstellungen darüber, wem gegenüber Solidarität und Loyalität geboten ist. Den eigenen Angehörigen, dem eigenen Volk, wie immer es definiert wird, der eigenen Nation?
Die Sterben sind alle Verbrecher. Ihr Land ist ein finsteres Loch. Die anderen sind noch viel frecher.
So sang man im Ersten Weltkrieg. Die Serben sind alle Verbrecher, ihr Land ist ein dreckiges Loch und sie kriegen Dresche. Selbst in den schlimmsten kriegerischen Konflikten würden solche Töne heute befremdlich wirken. Das ethische Gebot, Krieg wo immer möglich zu vermeiden, kein Blut zu vergießen, Zivilisten zu schonen und selbst Gegner und Gefangene möglichst human zu behandeln, sollte heute eine selbstverständliche universelle Verpflichtung sein. Und in humanitären Krisen helfen wir Menschen überall auf der Welt, ob auf den Philippinen oder Haiti.
Wenn all diese Beobachtungen stimmen, wäre das für Dirk und Petra, das inzestuös lebende Halbgeschwisterpaar, Anlass zur Hoffnung. Die moralischen Vorbehalte, die sie zu spüren bekamen, rühren offenbar an traditionellen körperlichen und sexuellen Reinheitsvorstellungen. Und die wandeln sich. Solange Sexualität nicht auf Kosten anderer geht, ist die Moral eher liberaler geworden. Doch bis eine Beziehung wie ihre toleriert wird oder das Inzestverbot tatsächlich gelockert wird, kann es dauern. Bis auf Weiteres bleiben Dirk und Petra vorsichtig. Aus dem Ort, in dem sie anfangs lebten, sind sie weggezogen. Nur enge Freunde kennen ihr kleines Geheimnis. Im beruflichen Umfeld dagegen behalten sie es meist für sich. Petra arbeitet mit Kindern und fürchtet Vorbehalte durch deren Eltern. Dirk hat beruflich mit Autos zu tun.
Ich sage immer, wir haben uns an der Ostsee kennengelernt. Ja. So wie es eigentlich war, aber halt. Also ich ist meine Partnerin, ich sage immer meine Frau. Und ich arbeite halt in einer Branche, die ziemlich ja, männerdominiert auf jeden Fall. Aber halt, ja, wenn das dort rauskommen würde, wüsste ich nicht, wie da mir gegenübergetreten werden würde.
Also die Freundschaften, die wir halt so haben, die sind für uns halt auch höherwertiger, weil wir sind nun mal in der Öffentlichkeit kein normales Paar und die sind natürlich dann auch Gesprächen ausgesetzt. Und ich weiß nicht, man schätzt das vielleicht auch viel mehr, dass sie uns als ganz normales Paar sehen und die Freundschaft halt so da ist, wie sie ist.
Dem füge ich zu allerletzt eine ganz persönliche Hoffnung an.
Christiane Wopen auf der Pressekonferenz des Ethikrats im September 2014.
Nämlich die, dass etwas so Wunderschönes und Wertvolles wie die aufrichtige Liebe zwischen zwei Menschen in dieser Gesellschaft lebbar sein möge.